Ja, ich freue mich wirklich, hier wieder bei euch zu sein. Es ist ja immer wieder ein Heimspiel. Ich komme ja aus demselben Stall, auf den Krishona Stall. Und ich denke immer wieder gerne zurück an die Zeit in Krishona, wo ich lernen durfte am Wort. Und ich werde nicht auslernen. Und bis dass wir eben in der Herrlichkeit des Herrn sind, in der vollkommenen Herrlichkeit. Ja, ich komme heute Morgen aus Morgarten. Für die, die mich nicht kennen, wohne dort mit meiner lieben Frau und 3 Kindern. Es ist gar nicht so weit weg und manchmal denkt man doch so weit weg. Für mich ist es immer ein absolutes Vorrecht, in die Gemeinden hineinschauen zu dürfen, auch mit dem Aspekt, ich darf alles sagen, alles, was auf meinem Herzen ist. Und das mache ich auch manchmal so. Manchmal höre ich Dinge während der Predigt, ich frage dann nicht groß nach und sage es. Ich war schon mal im Gottesdienst, da kam dann der Pastor nachher und sagt zu mir, woher weißt du das? Ich sage, was denn? Ja, das und das. Ich sage, das habe ich einfach so nicht vorbereitet, einfach so gehört. Es hat genau hineingesprochen. Es ist gestern Abend, haben sie zusammengesessen und das entschieden. Ich sage, Halleluja, schön, wenn es passt. Wir können nicht alles planen, organisieren und machen. Und das ist schön, der Heilige Geist ist immer noch größer. Ja, ich habe euch hier einen Flyer mitgebracht, Notruf. Der passt ja bestens. Das ist ein Flyer vom Freundesdienst Missions- und Hilfswerk, den dürft ihr gerne mitnehmen, ist auf den Plätzen ausgelegt, es hat hinten im Foyer noch richtig schön Nachschub. Da ist eigentlich so ein Stück das Thema drin, Bibelverse auch zum Teil, die aus der Predigt genommen werden. Ich weiß nicht, ob ihr den Notruf kennt. Der Notruf hat immer 2 Seiten. Und zwar die eine Seite ist, wenn ich davon betroffen bin und den Notruf brauche, oder wenn einer Notruf hat oder ausruft und ich kann helfen. Das sind beide Situationen, die sind nicht so einfach, sind beide schwierig. Aber wir wissen eins, wenn wir den Notruf drücken oder anrufen, dann wissen wir nach unserer Wahl, dann erwarten wir Hilfe und zwar konkrete Hilfe. Dass da nicht jemand kommt und sagt, ja, ich bin das erste Mal hier, ich weiß nicht, wie das geht, wo muss man was machen, sondern wir wissen, die Person, die wird uns helfen können, die weiß auch, was sie machen muss und zwar in Sekundenschnelle, weil sie dafür geschult ist. Und das gibt uns Sicherheit und Ruhe. Also, dass es wirklich die Bereitschaft ist und auch die Hilfe, die konkrete Hilfe. Notruf, in dem Wort ist ja schon, sind ja schon 2 Wörter drin. Not, ich bin in der Not und ich rufe. Notruf, wie der Psalmist 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Das ist natürlich eben auch diese Gewissheit, dass Hilfe da ist. Und so viele konnten schon wirklich Hilfe erfahren und durch den Notruf sogar gerettet werden. Extrem viele. Wenn man das mal listet, sicherlich gibt es ja Listen oder Zahlen, da werden sehr, sehr viele geholfen. Ich erinnere mich noch sehr gut an unsere Krishona-Zeit. Meine Frau und ich, wir waren dann an dem Abend zusammen, wo wir einfach locker mit den Mitstudenten zusammengesessen haben. Und das war die Kurzbibelschule für mehr. Und dann hat eine junge Frau erzählt, wie sie zum Glauben kam. Wir haben dann alle so ein bisschen erzählt und das ist so schön, wenn man hört, wie Wunder geschehen, wie der Herr Menschen unterschiedlich braucht. Und dann hat eine junge Frau erzählt, sie war daheim und war sehr depressiv und war an dem Punkt, wo so viel auf einmal zusammenkam, wo sie keinen Ausweg mehr sah und hat dann beschlossen, dass sie Suizid machen will. Und in dem Moment, wo sie das vorbereiten wollte, hat sie entweder auf dem Telefon, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, auf jeden Fall irgendwo das Wort gelesen, Notruf. Und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht hat sie auch eine Stimme gesagt, weiß ich nicht, ja, die müssen ja eigentlich helfen können, der Notruf. Ich bin in der Not, also rufe ich. Und dann hat die einfach die Notrufnummer gewählt. Und dann ging jemand dran natürlich und hat sie gesagt, ich bin in der Not. Sie wollte Suizid machen und dann kam sofort jemand vom Rettungsdienst. Das muss eine ganz feine Person gewesen sein, weil die Studentin hat dann erzählt, er ist so fein auf sie eingegangen, hat erstmal das Denken gestoppt und dann nachher hat er ihr den Heilsweg erzählt. Er war Christ. und hat sie erstmal verhindert, den Schritt zu machen, was sie machen wollte, und hat sie dann auch weiter begleitet, hat sie dann auch nachher immer wieder kontaktiert, angerufen, hat sie dann verbunden mit der Gemeinde, die örtlichen Gemeinde, direkt in Kontakt, das ist eben auch wichtig. Und sie ist zum Glauben gekommen und hat sich bekehrt. Das ist ganz was Schönes. Und das erzählte die an dem Abend. Und ich erinnere mich noch, wie jemand bei uns im Seelsorgedienst angerufen hat und war in einer ganz großen Not. Und da habe ich gesagt, das ist mir nicht der Person, sondern habe ich gesagt, da brauchen wir fachliche Hilfe. Das ist mir eine Nummer viel zu groß. Das ist so schwerwiegend, diese Seelsorge. Da brauche ich sofort fachliche Hilfe. Und dann habe ich ihr gesagt, ich werde ihr gerne eine Person raussuchen, die in ihrer Nähe ist oder eben Institutionen, die gläubig sind. Und habe das gemacht, bin ins Internet gegangen, habe dann in der Region, wo die Frau wohnte, dann nachgeschaut. Und dann habe ich auf einmal das Foto gesehen von der Mitstudentin und dachte, Halleluja, ist das stark. Das sind doch die Wege des Herrn, oder? Da ist eine Person, die will nicht mehr, kann nicht mehr. Und ruft den Notruf und dann nachher ist die Person da für andere, die nicht mehr können und wollen und in der Not sind. Und da sehe ich ihr Bild und denke, so gewaltig und den Namen. Und da dachte ich, ist gewaltig. Dann habe ich gerade ein Foto gemacht mit dem Handy, habe sie natürlich vermittelt, habe dann der Frau auch sagen können, die Person kann ich wirklich empfehlen, die kenne ich persönlich, mit ihr die Ausbildung gemacht. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe dann meiner Frau das Bild gezeigt, den Namen nicht. Ich sage, kennst du die noch? Nein, schau mal genau hin. Wir waren zusammen mit ihr. Nein. Dann habe ich den Namen gesagt. Und dann so, der Vorname. Ja, ist es die, genau. Wir sind so schnell vergesslich. Aber das ist was ganz, ganz Starkes. Das hat mich wirklich unvergessen gelassen, wie ich das Bild sehe. Das ist so fast wie der Kairos, wo dann in dem Moment alles zusammenkommt. Das gehörte von damals, die Not von der Person und jetzt dieses Lebenszeugnis. Ganz stark. Sie ist aktiv im Seelsorgedienst und auch in der Gemeindeleitung. Also mit in der Gemeinde verantwortlich mit drin. Das ist ganz was Starkes. Ermutigt mich immer wieder, wenn ich daran denke. Ja, noch mehr Menschen erleben noch mehr Notfälle. Und es gibt, wenn wir uns das mal anschauen, es gibt ganz viele Gründe dafür. Und unsere Gesellschaft ist voll davon und sie braucht Nothelfer. Zerrüttete Familien, Enttäuschungen, wirklich kaputte, nicht geflickte, sondern wirklich richtig kaputte Lebensverhältnisse. Wo ich sage euch, ich bin jetzt seit 5 Jahren im Freundesdienst, mache da aktiv Seelsorge. Am Telefon, Briefe und was alles, Begegnungen. Ich habe immer gedacht, ich kenne das Leben. Und ich muss euch sagen, ich habe keine Ahnung. Es gibt Konstellationen, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und ich bin an so vielen Stellen nicht nur wirklich absolut an der Grenze. Und an manchen Stellen kann ich einfach wirklich nur sagen, da können wir jetzt wirklich nur noch beten. Wenn es so Dinge sind, die so schwerwiegend sind, wo ich merke, das braucht eine absolute fachliche Hilfe, dann bin ich auch wirklich, sage ich das gern. Letztens hat eine angerufen und da habe ich ihm sofort gesagt, das kann ich nicht. Aber ich weiß, was ich kann euch vermitteln. Und dann hat er ganz schnell, weil das Lebensgefahr war, sein Freund. Und dann hat er später nochmal angerufen, ist mir jetzt auch auf den letzten 4, 5 Gottesdiensten nachgegangen, in den Predigten auch. Und dann hat er nachher gesagt, er hat das so, also er geht ja mit Gottesdienste, und weil er neu ist, denken die anderen, er wäre der Pastor, der Prediger. Und er sagt, nein, ich komme nur zum Besuch, der da ist es. Und dann sitzen wir nachher zusammen und die fragen, wie kommt das erste Mal dahin in die Gemeinde? Und dann sagt er immer, wie er hätte angerufen, hätte einen Notfall gehabt und er fand das so gut, dass ich gesagt habe, kann ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist so schwerwiegend. Du brauchst sofort Hilfe von einer Fachperson. Und er hatte nachher auch einen gläubigen Arzt gehabt. Der hat ihn sofort in die Klinik eingewiesen. Und es hat bewahrt, dass er am Leben geblieben ist. Und das ist eben so stark, dass wir auch zu unseren Begrenzungen, zu unseren Schwächen stehen dürfen. Wir müssen nicht die Kings sein. Echt nicht. Wir Männer haben noch mehr Probleme damit wahrscheinlich als die Frauen. Aber wir dürfen auch wirklich zu unseren Grenzen und dann auch einen Notruf loslassen. Ich kann das nicht. Und ich bin auch nicht dafür befugt. Und das ist so eine schöne Freiheit. Das erlebe ich dann immer wieder. Auch Probleme am Arbeitsplatz. Arbeitslosigkeit, Mobbing ist sowas Schweres. Das kann uns so in die Enge treiben, dass wir nichts mehr sehen, außer die Probleme. Ausweglosigkeit, schwere persönliche Begrenzungen, Situationen, die, auch körperliche Begrenzungen, wo wir etwas tun wollen und körperlich einfach nicht mehr können. Oder auch Geist, Seele, Leib, wo wir eingeschränkt sind. Das ist nicht so einfach, das zu respektieren oder da auch Wege zu finden. Auch wenn wir einfach keine Kraft mehr haben, wenn wir ausgebrannt sind, Burnout haben. Ich sage euch, so viele Kollegen, immer wieder, also mit denen ich studiert habe, sage ich, was, sehe ich die Frau, ich sage, was macht der Mann? Ja, der ist wieder zurückgegangen im Beruf, der ist Elektriker. Oh, ich sage, was macht dein Mann? Oder dann, was machst du? So viele, das ist so eine Not. Und da braucht es Hilfe. Burnout ist so eine Hauptkrankheit. Lebensmüde, dass man wirklich, wie das Wort sagt, ich bin müde am Leben. Einfach, weil man keine Kraft mehr hat. Und Einsamkeit. Es gibt so viel, und wie ich schon gesagt habe, ich erfahre so viel auch in den Seelsorge-Telefonaten, Gesprächen, Begegnungen, wo wir immer wieder einen Notruf miteinander loslassen müssen. Herr, hilf. Und wir dürfen auch immer wieder Wunder erleben. Aber die Hauptfrage von allen Hilfesuchenden ist immer wieder, was soll ich bloß tun in dieser Situation? Was mache ich bloß? Ich bin jetzt in der Not, was soll ich tun? Ich brauche Hilfe. Und dann nachher, gibt es einen Ausweg? Und meistens sehen sie keinen Ausweg, deswegen braucht es Nothelfer. Personen, die für die anderen denken, die für die anderen beten, die für die anderen einstehen. Und dann kommt nachher diese schwere Frage, hat mein Leben überhaupt Sinn? Was soll das eigentlich? Und dann ist der Sprung nicht mehr weit. Und deswegen ist es auch, dass wir auch sensibel sind, auch in unserem Umfeld. Das ist zwar eine Riesennot, aber es gibt immer wieder eins, wo wir drauf zurückgreifen dürfen. Jedem Menschen ist die Ewigkeit ins Herz gelegt. Im Prediger, es ist 3,11. 3,11 steht geschrieben, der Herr hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Es ist von Menschenbeginnheits an, ist die Ewigkeit drin. Und da können wir anknüpfen. Es ist auch die Sehnsucht nach dem Leben. Und sie suchen einfach andere Möglichkeiten, andere Lebensbehälter, sage ich mal. Aber die sind leer. Die füllen das Leben nicht. Ja, manchmal denken wir, für solche Fälle sollte es echt eine Notrufnummer geben. Jemanden, dem wir wirklich alles sagen können, wo wir einfach wirklich abladen können und wo wir wissen, da ist wirklich jemand, der uns aus der Not herausreißen kann. Dass wir da helfen. Und wenn wir an dem Punkt sind, dann ist es manchmal wie keine Verbindung. Was soll das denn jetzt? Jetzt brauche ich Hilfe. Jetzt habe ich keine Verbindung. Es braucht die himmlische Notrufnummer. Aber wir müssen wissen, und da kommt die Bedeutung des Evangeliums jetzt hier rein, von Natur aus sind wir Menschen von Gott getrennt. Es gibt keine Chance, von Natur aus zu Gott zu kommen. Null Chance. Es gibt keinen Weg. Von Natur aus nicht. Wir sind von Gott getrennt, so wie auch Epheser 2, das ganze Kapitel sagt es eigentlich, durch die Sünde, durch unsere Schuld ist diese Trennwand, die von unserer Seite her nicht übergangen wird oder untergangen wird. Es geht einfach nicht. Aber die Folge, nicht aber, sondern daraus schließt, die Folge der Sünde ist der Tod. Paulus sagt es so in Römer 6, 23, das Vollmaß der Sünde ist der Tod. Das heißt, die ganze Summe davon ist der Tod. Und Jakobus sagt es auch sehr stark in Jakobus 1, 15, wenn die Begierde empfangen hat, dann wächst die Sünde. Und wenn sie vollendet ist, dann wirkt sie den Tod. Also es fängt alles mit der Begierde an, was ich will. Und das hat Jesus durchkreuzt, wortwörtlich durch sein Kreuz. Jesus, der Sohn Gottes, ist in diese Welt gekommen, um uns von diesem Verlorensein zu erlösen, zu befreien. Lösen heißt eigentlich loszukaufen von diesem Fluch der Sünde. Wie eben auch der Johannes sagt, im 1. Johannes 4,9. Darin, genau darin, in der Heilstat Gottes, darin ist die Liebe Gottes erschienen, Gottes Sohn, um uns das Leben zu schenken, damit wir das Leben haben. Er ist am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben. Wie auch Kolosser 1,20 sagt, er hat den Schuldschein an das Kreuz genagelt. Ist hier nicht so ganz einfach bei dem Metall, aber man kann ja ein Magnet dranhängen und den Schuldschein da dran nageln. Aber eben, es geht darum, dass die Schuld von uns weg ist. Wir sind befreit, erlöst. Und er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und nun gibt es für jeden, der das will und Jesus sein Leben übergibt, ist dieser Zugang zum Vater offen. Nur dadurch, nicht über den natürlichen Weg, sondern über den himmlischen Weg. So wie Johannes 3,16 das wunderbar zusammenfasst, in diesem einen Vers, der wirklich alles zusammenbringt, die ganze Liebe Gottes, den Weg Gottes so sehr, unvorstellbar sehr, hat Gott diese Welt, dich und mich, die Menschen hier, auch im Umfeld, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus für uns gegeben hat, damit jeder und jede, die an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich habe vor kurzem, letzte Woche, einen Brief bekommen. Da hat uns jemand gesagt, das Traktat, das stimmt nicht. Wir weisen darauf hin, dass es ewiges Leben gibt, aber auch ewigen Tod. Das sei nicht biblisch. Und ich mag solche Angriffe, sage ich mal. Ich mag sowas. Weil da werden wir persönlich herausgefordert, zu begründen, auf biblischer Basis, was ist dran. Und dann sammle ich alles, was für die eine Seite spricht und für die andere Seite spricht. Und dann muss ich das irgendwie zusammenfassen. Und dann nachher war das ganz klar. Wir können immer wieder von dem gütigen, von dem liebenden und barmherzigen Gott reden. Aber weil er gütig ist, weil er barmherzig ist und weil er Gott, ein Gott der Liebe ist, ist er auch ein Gott, der keine Schuld und Sünde dulden kann. Kein bisschen. Und da hapert sehr oft bei uns, dass wir uns das vorstellen können, weil Gott ein Gott der Liebe ist, muss er Sünde strafen. Es geht nicht ohne, sonst wäre er kein Gott der Liebe, weil er ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Und deswegen muss er Sünde strafen, hat die ganze Sünden, Schuld und Last auf Jesus geworfen und der alles für uns getragen hat. Ist unvorstellbar. Und wir können da immer nur hinkommen, dass wir wirklich anbetend und danken Sie. Ich sage euch, liebe Geschwister, wenn wir keinen Grund haben zum Danken, wenn wir noch in dem größten dunklen Drecksloch sind, wir können immer noch dafür danken, was Gott, der Vater in Jesus für mich getan hat. Dafür, wenn wir das sehen und dann darauf sich alles aufbaut, haben wir eine Riesenstufe in unserem Leben erklommen. Eine Riesenstufe. Und ich habe ihm dann geschrieben, doch, es gibt ein ewiges Gerettetsein und es gibt ein ewiges Verlorensein. Und habe ihm dann 3, 4 Bibelstellen aufgeschrieben. Habe mir die auch aufgeschrieben, meinem Handy. Weil immer wieder, wenn wir in Gesprächen kommen, dass ich das auch präsent habe. Ich weiß, Offenbarung 21 steht ganz klar da drin. Es gibt ewiges Gerettetsein und es gibt ewiges Verlorensein. Und jetzt geht es darum, dass wir nicht aus der Angst, Hilfe, ewig verloren, aus der Angst gehen, sondern mit demselben Grund, wie Gott, der Vater, Jesus geschickt hat, auf dem Weg der Liebe. Das ist der Unterschied. Dass wir schauen, wie können wir unsere Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen in der Schule, im Studium, im Pensionsalter, wie können wir unsere Mitmenschen gewinnen auf dem Weg der Liebe? Und da ist eben genau ein Schritt, das Hören. Nicht immer meine Planung und Struktur und alles machen, sondern hören. Manchmal hören wir, dass jemand sagt, backen Kuchen, geht zur Nachbarin. Was denn? Mach das. Es gibt in England, ich war jetzt auf einem Treffen von, das heißt BEN, ganz neu, natürlich Englisch, Bible, Engagement, Netzwerk. Und da waren wir 10 Verantwortliche, so stark. Und da sagt der eine auch, es gibt jetzt eine neue Schrift, da liest man mit den Nachbarn die Bibel. Und dann haben sie einer 92-Jährigen gesagt, du betest bitte dafür, wir machen das schon. Und dann hat die eine auf dem Herzen gehabt, nein, nein, ich mache das auch. Und dann ist sie zu dem Nachbarn, hat geklopft, Nachbarin hat geklopft und hat gesagt, ich möchte gerne mit ihr hier die Bibel lesen. Ist reingegangen, hat mit ihr die Bibel gelesen, Johannes Evangelium. Und dann nach 1, 2 Wochen hat die nächste Nachbarin bei der gelesen, geklopft, die Bibel da hatte, die Bibel lese, und hat gesagt, die Nachbarin hat gesagt, du würdest hier so eine Bibellese machen. Sie möchte das auch. Hey, das sprengt alles unser Denken. Das können wir nicht planen. Das macht der Geist Gottes. Aber wenn wir offen sind dafür und sagen, gebrauch mich, hier bin ich, gebrauch mich, dann können wir in Bewegung kommen. Aber wir blockieren so oft, weil wir so schlecht hören oder weil wir meinen, wir sind besser, wissen es besser, weil man hat das immer schon so gemacht. Also da wäre die Welt nie errettet worden, wenn wir es immer schon so gemacht haben. Das war ja auch das Problem, was die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten. Die wussten, wie das geht. Die kannten die Schrift in- und auswendig. Aber Jesus muss ihnen dieses schlimme Urteil sagen. In Markus 12, 24 sagt er ihnen, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Finde ich fatal. Als ich das erste Mal gelesen habe, bin ich fast umgekehrt. Also ich habe das schon vorher öfters immer wieder gelesen. Aber wo ich da mal verstanden habe, was das bedeutet. Ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Und an anderen Stellen in Johannes 8, 19, das sind so für mich zwei erschütternde Stellen, da sagt Jesus, ihr kennt weder den Vater noch mich. Johannes 8, 19. Keine Ahnung, die wissen nicht, wer der Vater ist. Obwohl sie die Tore haben, obwohl sie das Wort haben, die Schrift. Aber wir müssen immer wieder sehen, Geist, Leib und Seele. Und so der Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das gehört zusammen. Wir können es nicht trennen. Chaotisch wird es bei uns, wenn wir mit dem Geist das machen und mit dem Körper das und mit der Seele das. Das zerreißt uns definitiv. Wenn wir dahin kommen, dass wir eins sind in Gott, in dem Vater, in dem Sohn, in dem Heiligen Geist und auch in uns eins sind, in dem Geist, dass der Geist nur das macht, was dem Leib und der Seele dient und andersrum, die Seele macht nur das, was dem Geist und dem Körper, dem Leib dient, dann gehen wir wirklich von einer Kraft zur anderen, von einer Herrlichkeit zur anderen. Und das haben wir nicht. Ich sage euch, wer jetzt gesagt, ich hab's, der ist schon gefallen. Aber wir wissen auch, der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Immer wieder dahin zu kommen. Ja, das ist das Leben. Und die himmlische Notrufnummer gibt es tatsächlich. Und ich finde das so schön. Sie ist jederzeit wählbar. 24 Stunden plus Schaltjahr. 7 Tage die Woche. Und ist gebührenfrei, störungsfrei. Ich würde auch sagen, wartungsfrei. Es braucht keinen Service. Es ist die beste Verbindung. Und das ist die 50, 50, 15. Gott spricht im Psalm 50, 15, rufe mich an. So einfach ist es. Und wir rufen so selten. Wenn wir vor unseren Tätigkeiten erstmal Stopp machen und rufen, wie viel würden wir Großes erleben? Und wir machen uns eben darin auch bewusst, nicht ich bin der Mittelpunkt meines Lebens und meines Umfeldes, sondern ich kann nichts tun. Jesus sagt, der Sohn Gottes sagt, ich kann nichts tun, was ich nicht den Vater sehe. Er war ständig in der Verbindung mit dem Vater und das war seine Kraft und das war seine Riesengelassenheit. Selbst die Mutter kommt und schubst ihn, sagt Jesus, du musst jetzt. Und dann sagt er ihr, ist ziemlich hart, aber steht da drin, Weib, was habe ich mit dir zu tun? Meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit, da nimmt er alle mit, ist immer da. Meine Zeit ist nicht da. Und dann nachher später kommt's. Da sagt der Vater, jetzt. Und da macht es jetzt. Und dann geschieht das Wunder in Kana. Johannes 2. Die Brüder wollen ihn auch schubsen und sagen, Jesus, komm mit auf das Fest. Sie sollen dich sehen. Hey, so verlockend. Was sagt Jesus ihnen? Meine Zeit ist nicht da. Geht ihr. Dann gehen sie und später kommt die Zeit und dann geht er auch hoch und räumt den Tempel auf. Weil seine Zeit da ist, diese Leidenschaft, dieses Hören ständig auf den Vater. Und wenn wir nicht richtig hören, dann können wir sagen, Gott kann das bestimmt nochmal wiederholen durch den Geist Gottes. Habe ich richtig gehört? Tritt zurück? Ja, aber bald, schnell. Und manchmal hören wir es direkt. Und das ist so eine Beziehung, die uns betroffen macht, die unsere Leidenschaft wachsen lässt für die Sache des Herrn. Wo wir in Begegnungen reinkommen. Oh, ich habe letztens in einem Gottesdienst erzählt, ich könnte Stunden erzählen, was wir mit Traktaten oder mit Schriften erleben. 3-4 Sachen erzähle ich nachher. Und dann kam nachher der Missionsleiter und sagt, du, wir wollen Missionsnachmittag machen. Würdest du da erzählen? Ich sage, noch so gern. Es ist wirklich, wenn wir offen sind für die Sache des Herrn, wir dürfen wirklich viel erleben. Rufe mich an, und zwar in der Not, so will ich dich erretten. Unser Anrufen Gottes hat immer eine Reaktion. Wenn du mich anrufst, so will ich dich erretten. Und dann kommt das Nächste, das vergessen wir manchmal, und du sollst mich preisen. Weil wir bleiben dann manchmal bei der Errettung stehen. So fatal, Lukas 17, die 10 Geheilten. Ein einziger ist zurückgekommen. Und es war noch ein Samariter, noch nicht mal ein Jude. Ein einziger ist zurückgekommen. Jesus sagt, wo sind die 9? Alle sind geheilt worden, aber nur körperlich. Und der eine, der ist körperlich und im Herzen, im Leben gerettet worden. Der ist nicht nur geheilt, sondern auch gerettet. Rufe mich an, das ist der Schritt, wir rufen, Gott antwortet und handelt, manchmal nicht sofort, aber er handelt. Und dann nachher, und du sollst mich preisen. Und das ist natürlich noch viel stärker, das ist noch eine Stufe mehr, wenn wir ihn schon preisen, obwohl wir noch gar nicht gerufen haben. Das ist was Schönes. So, das erleben wir auch im Gottesdienst. Der Lobpreis, das Singen und dann das Hören und dann das Senden. Das gehört alles mit zusammen. Und das heißt eben auch, im Gebet, da dürfen wir alle Nöte Gott sagen. Alle Nöte. Es ist sowas Inniges. Und das dürfen wir allein, zu zweit, zu dritt. Und da ist ja auch eine Verheißung drauf. Jesus sagt, da wo 2 oder 3 in seinem Namen zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Das ist was ganz Starkes. Und jedes Gebet ist, durch Jesus sind wir Gott nur ein Gebet weit entfernt. Und da kommt es nicht auf Haltung oder auf Stimme oder sonst irgendwas an. Manche schreien so laut, dass Gott das hört im Herzen. Wir schreien so laut. Auch die Hanna, wie die im Tempel war und der Eli dachte, die wäre betrunken oder sonst jemand. Die hat einfach die hat irgendwie so vor sich hingeredet. Und es war Gebet, es war eine Not, die hat geschrien. Eli hat es nicht verstanden, aber Gott hat es verstanden. Und dann kam das Erlösende, die Verheißung vom Sohn. Und dann finde ich so stark, ich sehe das immer wieder, also ich sehe die Schriften, dann sehe ich den kleinen Samuel, da geht er mit seiner Mutter zum Tempel. Dann hat sie das erhörte Gebet und dann macht sie auch, was sie gesagt hat. Sie hat es ihm geweiht und hat gesagt, den Sohn weihe ich dir. Und dann sagt sie ihm, so jetzt kommt der Moment, wo wir die ganzen Jahre hingelebt haben, dass ich dich großziehe und jetzt dem Herrn weihe. Und dann lässt sie auch los. Was ist das für eine gesegnete Person? Und was ist das für ein schwerer Schritt für eine Mutter, das Kind loszulassen? Aber wenn wir wissen, der Herr sorgt, dann ist es auch ein ganz starker Trost. Wir dürfen vielleicht, ich glaube, es gibt kein Wachstum, hier ist keiner, wenn wir diese 4 Gs leben, der sagen kann oder wird, ich wachse nicht im Glauben. Wenn wir diese 4 Gs leben, bin ich ganz fest davon überzeugt, können wir gar nicht anders als eine Folgeerscheinung vom Wachsen. Und das erste G ist das Gebet, dass wir beten. Jesus sagt es so oft, immer wieder, auch seinen Jüngern, selbst in der Not, bittet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und sie fallen sich wieder hin und schlafen. Und Jesus muss wieder zu ihnen kommen, sie aufwecken. In der schlimmsten Stunde von Jesus haben sie nicht mitbekommen, was da abgeht. Und Jesus sagt auch uns in Matthäus 7,7, bittet, so wird euch gegeben. Da ist eine Verheißung drauf. Suchet, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Und dann kommt die Konsequenz. Denn wer bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Das ist eine Gebetsverheißung darauf. Und wenn wir mit so einem Wort, Matthäus 7,7, den Herrn bestürmen und sagen, du hast gesagt, in deinem Wort steht, Gott kann gar nicht anders. Und wir ehren den Herrn damit, sagt er, wow, wo gibt es jemanden hier in dem Dorf, der mich so sucht mit dem Wort? Da müssen wir sagen, hier bin ich. Wir suchen den Herrn mit seinem Wort. Das ist Psalm 28, 7, genau. Da steht drin geschrieben, mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Und jetzt kommt die Konsequenz, darum suche ich auch Herr dein Antlitz. Wir ehren den Herrn damit, wenn wir ihn suchen mit seinem Wort. Und die Anbeter sucht er auch, die Menschen, die sein Wort nehmen. Also das erste ist das Gebet, das zweite das Gotteswort, habe ich gerade erklärt. Kolosser 3, 16 sagt, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Nicht gerade so mal sonntags oder so mal beim Zmorgen oder so, sondern reichlich, immer wieder. Wir können jede Situation füllen mit dem Wort Gottes, auch im Denken. Immer wieder. Deswegen ist auswendig lernen so wichtig und so hilfreich. Und dann auch die Gemeinschaft. Manche denken, oh, heute ist ja, ja gut, heute nicht, wo es geregnet hat, aber vielleicht letzte Woche so schönes Wanderwetter. Naja, machen wir Optionen. Wie sieht es aus am Familientisch? Wandern, Gottesdienst oder das andere? Hat noch jemand einen Vorschlag? Nein, die Option gibt es nicht. Nicht aus Gesetz, sondern aus der Leidenschaft und aus dem Gehorsam. Sonntag gehe ich zu Oberst, steht Gottesdienst. Und wenn man mal nicht kann, kräftemäßig oder sonst irgendwas, ist es was anderes. Aber nicht die Wahl. Gemeinschaft. Hebräer 10, 25 sagt, verlasst nicht eure Versammlungen. Es geht nicht darum, dass wir zählen, sind wir 15 oder 15. Oh, dieses Mal haben wir die Schallmauer durchbrochen, wir sind 17. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist alles Menschenzeugs. Es geht darum, dass wir Gemeinschaft haben. Verlasst nicht eure Versammlungen, Hebräer 10, 25, wie etliche getan haben, wie geht es da weiter? Das ist so, so wichtig. Wir müssen es einfach mal sehen. Was habe ich gesagt? Hebräer 10, 25. Verlasst nicht eure Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnt euch umso mehr, dass ihr seht, dass der Tag naht. Das heißt, unsere Versammlungen und unsere Ermutigung zu kommen, ob wir nur 2 oder 3, 20, 30, 200, 300 sind, geht nicht darum. Geht darum, es ist schon ewigkeitsbezogen, wenn wir Gemeinschaft haben, dann ist es auch darum, dass wir sehen, wir leben in der Erwartungshaltung. Jeder Gottesdienst bringt uns Jesus näher, seinem Kommen näher. Die Gemeinschaft und das letzte Glaubenszeugnis ist auch ganz wichtig. Es stärkt unseren Glauben, es ehrt den Herrn, geht hin und sagt weiter. Und das sind, ich glaube, wenn wir in diesen vier Gs leben, wir können nicht anders als wachsen. Definitiv. Genauso wie wenn wir eine Sonnenblume haben und die in die Sonne stellen, Licht und Wasser geben, die kann nicht anders als wachsen. Genau dasselbe Prinzip. So, ihr Lieben, ich habe euch hier noch ganz kurz einen Notfallplan mitgebracht. Ist ja eigentlich in jedem Haus, so ein Notfallplan ist auch in der schönen grünen Farbe. Dann auch die Nottür, hier haben wir noch das Kreuz mit Tür. Was macht man da? Es geht darum, dass wir der Not das Wort Gottes entgegenhalten. Hier ist keiner, der sagen würde, hey, ich bin jetzt 20, 30, 40, 50, 70 Jahre. Not kenne ich nicht. Was ist das für ein Fremdwort? Wir sind alle in der Not. Und jetzt geht es darum, darin zeigt sich unser Glaube, dass wir das Wort Gottes nehmen und der Not entgegenhalten. Und ich sage euch eins, Jesus in Matthäus 4 hat nichts anderes getan. Matthäus 4, Luther hat gesagt, Matthäus 4 ist nicht für Jesus geschrieben, sondern für dich und für mich. Und da ist eben der Kampf in der Wüste, wie Jesus 40 Tage in der Wüste war und am schwächsten Punkt, am 40. Tag, nicht am ersten Tag, da wusste er sowieso, da hatte keine Chance. Wenn wir am schwächsten sind, dann kommt der Feind. Und da geht es darum, was machen wir? Jesus hat sich berufen. Und gerade vorher noch sagt Johannes, der das gesehen hat, hat gesagt, dieser ist der Sohn Gottes und auf den sollt ihr hören. Und dann kommt der Widersacher, fängt an damit, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich. Jetzt müssen wir logisch Konsequenz ziehen, ich bin Gottes Sohn, also kann ich sprechen. Und der Widersacher hat hier schon was ganz Entscheidendes weggenommen. Der Johannes sagt, steht geschrieben, also dass der Himmel aufging und eine Stimme sprach, dieser ist mein geliebter Sohn. Und jetzt kommt der Widersacher und lässt das Geliebte weg. Sonst hätte er sich ja erinnern können. Ah, ich bin der geliebte Sohn. Sondern sagt nur noch, das ist eben auch seine Schliche, einfach viel weglassen. Wenn du Gottes Sohn bist. Zweifel, pur. Und was macht Jesus? Er nimmt einfach das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Und er hatte die Tora nicht bei sich, definitiv. Das ging nicht. Wo hat er das Wort gehabt? Hier drin. Steht geschrieben. Was sagt er in Matthäus 4, 4? Der Mensch, du und ich, wir leben nicht vom Brot allein. Definitiv nicht. Sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes rausgeht. Davon leben wir. Das war Jesus seine Nahrung. Und auch wieder die Abhängigkeit vom Vater. Oh, da könnt ihr euch so viel erzählen. So viele Stellen, wenn wir das Neue Testament lesen, so viele Stellen, wo immer wieder Jesus ganz bewusst in der Abhängigkeit vom Vater ist. Der macht nichts von sich aus. Und dann gibt es halt noch zwei, dreimal, wo der Feind meint, er müsste noch mit dem Wort Gottes kommen, verdreht, gefälscht. Und dann das Schönste ist, Matthäus 4, 11 steht geschrieben, und der Widersacher verschwand und Engel Gottes kamen und dienten Jesus. Und ich sage euch, da, wo wir uns aufs Wort, auf Jesus berufen, kann es nicht anders sein, dass Engel Gottes kommen und uns dienen. Definitiv. Die Frage ist immer, findet Jesus diesen Glauben bei uns? Und dazu lädt es ein, schade, haben wir nicht noch eine Stunde Zeit. Hä? Peter, du hast die Uhr falsch gestellt. Der hat die nämlich heute Morgen richtig gestellt, aber der hätte mal eine Stunde zurückstellen sollen. Ist nicht schon Winterzeit? Gestresst, was machen wir bei gestresst? Die Frage ist, ob wir einfach uns stressen lassen oder ob wir einen Schritt zurückgehen und sagen, Jesus, es ist jetzt so ein Stress hier, ich weiß echt nicht, was ich machen soll, aber ich weiß, es steht geschrieben, Matthäus 11, 28, Jesus spricht, komm her zu mir mit deiner Mühseligkeit und Beladenheit, ich will dich jetzt erquicken. Und dann können wir sagen, Jesus, steht geschrieben, Matthäus 11, 28, ich komme jetzt zu dir mit all meiner Mühseligkeit und nur du kannst mich erquicken. Und wenn wir das wissen, dass Jesus sagt es in Matthäus 11, 28, kommt her, alle zu mir, zu Jesus, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Er will, aber wir kommen so selten. Und es ist fatal, wenn wir das lesen, Hebräer 4. Hebräer 3 spricht von der verwirkten Gottesruhe. Das Volk Gottes hat die Gottesruhe nicht erlangt. Warum? Wegen Unglauben. Steht am Schluss von Hebräer 3. Wegen Unglauben. Keine Gottesruhe. Und dann kommt Hebräer 4, das ganze Kapitel, die verheißene Gottesruhe. Warum? Wegen Glauben. Da, wo wir glauben, kommen wir immer noch in die Gottesruhe rein. Und Hebräer 4, 9 sagt, es ist noch Gottesruhe, eine Ruhe Gottes vorhanden. Und dann sage ich immer wieder im Stress und in den Schwierigkeiten, Jesus, ich will genau da reinkommen jetzt, in die Gottesruhe. Und ich sehe auch immer das Bild in Markus 4, wie Jesus im Boot schläft und die Jünger rackern sich ab und schuften. Und dann werfen sie immer noch vor, ja, kümmert sich nicht, dass wir umkommen. Und dann kommt Jesus. Ich habe mal darüber auch gepredigt, über den Bereich. Und am Schluss kam der Älteste in der Gemeinde auf mich zu und hat gesagt, ich habe das wirklich erlebt. Ich sage, was denn? Wir sind in der Ägäis gewesen, eine Turn gemacht und dann war müde ein bisschen und hat dann hinten schwarze Wolken gesehen, dachte, oh, die sind noch weit weg. Ist runter in die Kajüte, hat sich schlafen gelegt und dann ist er nachher wieder aufgestanden, hat oben gesehen, da waren die schwarzen Wolken auf der anderen Seite natürlich und dann haben die ihm gesagt, hey, du hast ja einen Schlaf. Die haben den geschrien, haben ihn wachgerüttelt und haben ihn nicht wach bekommen. Aber ich sage, du bist gesegnet. So gewaltig. Und auch gut hast du Brüder, die dir helfen, sonst wärst du runtergegangen. Es gibt es wirklich. Und wenn wir da hinkommen, es blitzt rechts und links und oben und unten und rechts und links. Und wir sind in der Ruhe Gottes. Die Menschen sucht der Herr. Die sucht er. Und mit denen Menschen schreibt er Geschichte. Und nicht, dass wir als Helden vorgehen, sondern dass wir immer noch den Herrn darin verherrlichen. Nehmt es mit oder ich kann euch das auch schicken, ein PowerPoint und dann könnt ihr das nachher machen. Es sind ganz starke Stellen, einfach wirklich so groß. Es ist ein Notfallplan. Sorge, 1. Petrus 5, 7. Werft eure Sünde Schuld und Sünde, alle eure Sorge, werft auf ihn. Loslassen, weg damit, denn er sorgt für euch. Und so weiter. Ja, und zum Schluss weiter sagen, denn alle Menschen sollen aus der Not errettet werden. Auch hier im Umfeld, da wo wir sind, da sollen Menschen errettet werden aus der Not. Und Gott will das, es ist seine Leidenschaft. Gott will, wenn wir uns fragen, was Gott will, ich will noch eine Predigt mal drüber machen, es gibt eben 7-mal in der Bibel den Willen Gottes. Gott will, es ist seine Leidenschaft, er will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Damit heißt, wir müssen uns keinen Kopf machen, ist der prädestiniert oder die. Gott will, es ist seine Leidenschaft. Und Jesus ist genau dafür gekommen, dass er sucht und selig macht, was verloren ist. Da, wo wir in unserem Alltag verloren sind, da ist er auch gekommen, um uns zu suchen und glücklich, selig zu machen, zu retten, aber auch die Menschen, die noch nie von ihm gehört haben. Und das ist das Schöne. Ja, und dazu helfe uns Gott. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir, du bist der Nothelfer. Und wir danken dir, dass du hineingekommen bist in unsere Not. Und du siehst auch unsere Not jetzt auch hier, wo wir in Nöten stecken. Und wir bitten dich um deine Hilfe, dass du die Not wendest, wie du gesagt hast. Wir danken dir, dass du gekommen bist, zu suchen und auch Seele glücklich zu machen, zu retten, all das, was verloren ist. Und Herr Jesus, wir wollen auf dich schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Bei dir ist kein Ding unmöglich. Wir kommen schnell an die Grenzen, aber bei dir ist kein Ding unmöglich. Wir danken dir dafür, dass du unsere Hilfe bist. Wir schauen auf zu dir, zu deiner Größe und Herrlichkeit und beten dich an im Geist und in der Wahrheit. In Jesu Namen. Amen.